Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit der Unternehmerin Christine Kiefer. Christine ist eine umtriebige Gründerin. Sie hat bereits Fintechs wie BillPay und PerFinance mit aufgebaut. Davor war sie für mehrere Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs. Seit etwa 2 Jahren arbeitet sie nun an ihrem neuen Fintech Ride. Wie ein Fitnesscoach will das Unternehmen seine Kunden bei der Geldanlage beraten. Wie das genau funktionieren soll und warum sie gerade von einem Segelboot aus arbeitet, darüber sprechen wir jetzt. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist Clark. Was N26, Revolut und Monzo im Banking machen, genau das will Clark für die Versicherungsbranche erreichen. Es arbeitet nämlich an einer App, die besonders nutzerfreundlich ist. Bislang werden immer noch ein Großteil der Versicherungen per Makler verkauft und viele sind mit dem Service nicht zufrieden. Clark gehört zu den wichtigsten Playern in diesem Markt und mehr als 200.000 Kunden verwenden die App in Deutschland bereits. Außerdem hat Clark das Wachstumsranking von Gründerszene gewonnen und wurde von Capital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Idee der App ist es, dass man dort seine ganzen Versicherungen organisieren kann und das Unternehmen gibt einem dann Tipps, bei welcher Versicherung es eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Die App an sich ist kostenlos und Clark verdient an den Provisionen. Für die Finance Forward Hörer gibt es einen 30€ Amazon-Gutschein. Dafür muss man einfach die App runterladen und dann den Gutscheincode FORWARD30 eingeben. Also FORWARD30. Und los geht's. Genau, Christine, es ist bekannt, dass du irgendwas mit der Blockchain machst. In den vergangenen 2 Jahren war es aber eher ruhig um dein Startup. Woran habt ihr gearbeitet?
Ja, gestartet sind wir tatsächlich als Real Estate Tokenization Plattform vor nunmehr 2 Jahren war das und ja, haben Immobilien auf der Ethereum Blockchain tokenisiert und ruhig war es aber deswegen, weil du solche Modelle natürlich mit der BaFin absprechen musst und hier sind wir noch im Genehmigungsprozess. Und da leiden wir auch tatsächlich ein wenig unter Corona, weil die BaFin aktuell natürlich jede Menge Anfragen wegen Corona bekommt und ja, sich der Antrag da sicherlich auch noch etwas auf sich warten lässt.
Hm. Was bedeuten diese ganzen Buzzwords konkret?
Ja, wir tokenisieren Immobilien auf der Blockchain. Das heißt, wir wollen professionell gemanagte Immobilienprojekte zugänglich machen für Kleinanleger und das heißt in kleineren Stückelungen. Denn bisher ist es so, dass die wirklich guten Deals, die sind eigentlich dem Private Equity Bereich vorbehalten. Das heißt, oft kannst du dort erst ab 200.000 Euro einsteigen und Projekte von ja, professioneller Qualität sind Kleinanlegern deswegen oft nicht zugänglich.
Hm. Exporo zum Beispiel als einer der Marktführer in dem Bereich macht das jetzt ja schon in der Blockchain. Es gibt diverse andere Projekte, die genau was Ähnliches vorhaben. Wie wollt ihr euch da konkret unterscheiden?
Ja, was ich nicht gut finde an den meisten Projekten ist, dass die kein günstiges rechtliches Konstrukt haben. Oft sind diese Projekte strukturiert als Schuldverschreibungen, Inhaberschuldverschreibungen oder Genussrechten, die den Anleger sehr schlecht stellen. Wir haben hier eine andere Konstruktion gewählt, die den Kapitaleinsatz steuerlich Eigenkapital gleichstellen, was für den Anleger sehr viel vorteilhafter ist, weil er unter anderem auch den 8b des Körperschaftsteuergesetzes anwenden kann, das Schachtelprinzip.
Hm. Und das heißt, dass er in einem Insolvenzfall von so einem Projekt quasi auch eher sein Geld sehen wird als bei diesen Nachrangkonstrukten.
Richtig, oder? Ganz genau. Bei den Nachrangkonstrukten ist das so, das Geld der Kleinanleger, das ist quasi als erstes weg. Wenn du hingegen gleichgestellt bist mit Eigenkapital, dann ist es bei Immobilienprojekten wirklich sehr schwer, einen Totalverlust zu erleiden.
Hm. Wie wollt ihr da an die besonders guten Projekte drankommen? Weil Kritiker des Modells sagen immer, sozusagen die richtig guten Projekte werden sich nicht irgendwelche Kleinanleger reinholen.
Ja, das hören wir oft, die Frage nach dem Sourcing, aber das sehen wir nicht. Also hier arbeiten wir natürlich auch mit Fachleuten aus der Immobilienbranche zusammen, aber wir sehen immer jede Menge gute Projekte am Markt, versuchen hier hier Projekte, also du hast im Immobilienbereich hast du verschiedene Klassen an Projekten. Also es geht von Core über Core Plus, Value Add zu Opportunistic. Und unsere Strategie im Immobilienbereich ist dort Opportunistic to Core. Core ist also ein Projekt, kannst du dir vorstellen, das ist so ein schön renovierter Ziegelbau mit Fahrstuhl und Tiefgarage. Opportunistic sind die Projekte, wo du selbst sanieren, wo du selbst renovieren musst. Und diese schwierigen Projekte, wo man aber auch kreativ sein kann und aber das Maximum an Rendite rausholen kann, das sind die Projekte, die für uns interessant sind.
Und ihr engagiert euch dann auch selber in diesem Aufwertungsprozess?
Also wir haben jetzt, also wir sind ja noch nicht, wegen des Abstimmungsprozesses sind wir noch nicht live mit der Tokenisierungsplattform. Und deswegen haben wir die ersten Projekte, die wir im Private Placement gemacht haben, auch tatsächlich selbst durchgeführt.
Was war dann da zum Beispiel dabei? Dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann.
Ja, also dieses
kann.
Jahr haben wir zwei Projekte auf die Plattform gebracht. Das eine, also wir investieren ja in Investment-Clubs. Also wir poolen das Geld von Investoren und haben dann zum Beispiel ein Haus gekauft in Weißensee, wo im Grundstück noch Ausbaureserven waren, wo wir Townhouses bauen, die wir nach Bau dann verkaufen, sodass der Einsatz der Anleger innerhalb weniger Jahre schon wieder drin ist. Und sie haben dann hinterher immer noch das Vorderhaus und damit auf Jahre hinweg die Mieteinnahmen. Hm.
Ihr habt ja jetzt Ride als Modell erweitert und wollt damit auch quasi Vermögensberatung anbieten. Was ist genau der Grund, dass ihr das erweitert habt? Weil sozusagen das Immobilienvorhaben ist ja für sich genommen auch schon ein großes Projekt.
Richtig, genau. Also nachdem wir die Tokenisierungsplattform fertiggestellt hatten und überhaupt im Laufe der letzten zwei Jahre, als wir mit den ersten Kunden, bei Investoren, wie wir sagen, gearbeitet haben, da haben wir gemerkt, dass es allgemein großen Bedarf gibt an Orientierung, an Rat in Finanzfragen. Unsere Kunden sind zwischen 30 und 60 Jahre alt, überdurchschnittlich gut gebildet, überdurchschnittlich vermögend, würde ich sagen, aber trotzdem oft ratlos in Finanzdingen. Also nachdem in...
Was heißt überdurchschnittlich vermögend? Also
überdurchschnittlich verdienend, würde ich vielleicht eher sagen. Also im Durchschnitt haben sie bei uns 70.000 Euro angelegt. Also haben durchweg ein freies Kapital zum Investieren von ungefähr 100.000 Euro mindestens. Und waren sich aber alle unsicher, was sie damit machen sollen in Zeiten von Niedrigzinsen. Oft kamen Fragen, soll ich jetzt mal in Gold oder kürzlich soll ich in Öl investieren? Und auch Fragen zwischen alter und neuer Finanzwelt. Soll man klassisch ETFs noch selbst kaufen? Soll man lieber Geld über einen Robo investieren? Das waren all die Fragen, die ja gar nichts mit Immobilien zu tun haben und die auf uns zukamen. Und die haben dann dazu geführt, dass wir Ende letzten Jahres entschieden haben, unser Modell zu erweitern. Ride ist jetzt eine Plattform für Vermögensaufbau, wo wir verschiedene Dienstleistungen anbieten wollen, rund um Vermögensaufbau und aber auch persönliche Steueroptimierung.
Und das ist ja dann so ein Coach-Modell, also dass es quasi Berater gibt, die eure Anleger quasi zu all diesen bei all diesen Fragen helfen. Wie genau kann man sich das vorstellen und was hebt euch ab von einem ganz normalen Finanzberater?
Also die Finanzberatung in Deutschland, die hat ja verschiedene Probleme. Beratung in Deutschland ist eigentlich keine Beratung, sondern eigentlich immer ein Verkaufsgespräch. Eben deswegen, weil die Berater immer an ein bestimmtes Produktportfolio gebunden sind. Ja, wenn du zur Berliner Sparkasse gehst, zum Beratungsgespräch, dann kommst du hinterher wahrscheinlich mit dem Deka-Fonds wieder raus. Das ist ja so ungefähr, als würdest du in ein BMW-Autohaus gehen und fragen, ja, soll ich denn jetzt wirklich einen BMW, einen Porsche oder einen Tesla kaufen? Und das ist aber auch genau der Grund, warum es allgemein Misstrauen gibt gegenüber Bankberatern. Ich meine, heutzutage ist es ja eh so, du hast deine Banking-App auf dem Handy. Es geht überhaupt keiner mehr in die Filiale. Aber der Bedarf an Beratung ist trotzdem groß. Wir möchten das programmatisch abbilden. Es gibt ja ein ganz bestimmtes...
Was heißt das genau?
Ja, es gibt ja bestimmtes Vorgehen, wie Beratung funktioniert. Du erfasst zunächst einmal alle Daten, du erfasst Familienstand, Einkommen, investierbares Vermögen. Du nimmst aber auch eine Risikoeinschätzung vor und du orientierst dich natürlich auch an den Zielen. Wie viel passives Einkommen braucht jemand? Welche Einmalsumme braucht er später? Und daraus kannst du ja ableiten, aber auch aus den persönlichen Präferenzen kannst du dann ableiten, was eine gute Vermögensallokation wäre für einen Kunden. Wirklich Zeit nehmen für solche Gespräche können sich natürlich nur die Privatbanken. Und das lohnt sich auch wiederum erst ab einer bestimmten Summe. Und die Kunden, mit denen wir sprechen, die fühlen sich bei den Privatbanken nicht aufgehoben, genauso wenig aber bei den Sparkassen und bei ihrer Hausbank. Und in diesem sogenannten Mid-Market gibt es also ein großes Klientel, das derzeit vom Markt einfach nicht bedient wird.
Bei euch kostet es ja dann quasi auch eine Gebühr, also ungefähr 250 Euro pro Monat. Ab welchem Anlagebetrag lohnt sich das denn, sozusagen auch in diese Beratung zu investieren?
Also wir haben beim Preismodell haben wir verschiedene Stufen geplant. Also wir stellen uns vor, dass die Beratung oder die Mitgliedschaft so viel kosten soll wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, wo du bei Bedarf aber auch persönliche Beratung dazu buchen kannst.
Aber jetzt eher McFit oder Fitness First?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich sage immer, zwischen McFit und Homes Place soll da jeder einen Tarif finden, wo er sich mit wohlfühlt. In genau diesem Range. Und das wird davon abhängen, ob du nur die Tech-Plattform nutzt oder ob du tatsächlich noch einen persönlichen Ansprechpartner möchtest, also einen Fitness-Coach, der dich nochmal per Videocall zum Beispiel berät.
Okay, und in was für Sachen empfehlt ihr dem Anleger dann zum Beispiel?
Ja, hier, wir empfehlen dem Anleger verschiedene Produktklassen. Es ist ja so, dass es oft ganz grundlegende Fragen gibt. Also zum Beispiel, du hast gerade, wenn du gerade geerbt hast, fragst du dich ja, soll ich damit jetzt eine Eigentumswohnung kaufen oder soll ich in Aktien investieren? Also es richtet sich an Leute, die zunächst noch ganz fundamentale Fragen haben, oft nicht die Zeit haben oder nicht die Lust haben, sich intensiv damit zu beschäftigen. Denn man muss ja sagen, das ganze Finanzwissen ist ja eigentlich da und öffentlich zugänglich. Nur es hat nicht jeder Zeit oder Lust auf Finanztipp beispielsweise, sich durch sämtliche Artikel über ETFs durchzuscrollen.
Kann man das denn dann direkt über eure Plattform auch kaufen? Oder muss man dann wieder zu dem jeweiligen Anbieter gehen, um dann ein ETF zu kaufen oder irgendein Immobilienprojekt zu investieren?
Also im ersten Schritt müsste man noch zu dem jeweiligen Anbieter gehen. Schön wäre natürlich eine vollständige Integration, also sowohl was die Kontoeröffnung betrifft, als dann letztendlich auch die Geldanlage. Aber hier muss man schauen, was rechtlich möglich ist. Und dann ist das natürlich auch eine Frage von PSD2. Das lief ja noch alles etwas holprig und es gibt ja noch keine gemeinsamen Standards. Von daher müssen wir da schauen, wie gut sich die einzelnen Anbieter auch integrieren lassen.
Aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, um das richtig zu verstehen, also es ist im Grunde genommen eine Plattform, wo es quasi Artikel dazu geben wird und parallel persönliche Beratungsgespräche, weil sonst Artikel, wie du schon sagst, gibt es ja bei Finanztipp umsonst oder bei Stiftung Warentest auch relativ einfach zu finden oder auch auf kapital.de gibt es ja viel zum Thema ETF. Also das ist sozusagen eine Zusammenführung verschiedener Informationsquellen, oder?
So im Vordergrund steht aber die individuelle programmatische Beratung. Also es soll dem Nutzer leicht und angenehm sein, seine Daten einzugeben. Dazu haben wir vor kurzem auch die Geldanlage-App Fritzi gekauft, die da ein sehr schönes Modell entwickelt hat, in einer Dialogform mit dem Kunden zu interagieren und dabei sehr gut auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen.
Was macht diese App genau?
Fritzi war eine App für Geldanlage, Vorsorgen und Sparen. Und was uns dann so gut gefallen hat, und vielleicht kennst du eine andere App, die auch in die Richtung geht, und zwar Ada Health. Das ist quasi eine Self-Help-App im medizinischen Bereich, wo du durch einen Dialog geführt wirst und wo anhand deiner wahrgenommenen Systeme diagnostiziert wird, was dir fehlt. Und genauso funktionierte auch auf Fritzi. Und hat sich dabei besonders an Live-Events, also zum Beispiel Heirat, Kind, Wohnungskauf orientiert. Den Gründer Sebastian, der hatte mich vor ungefähr einem Jahr angesprochen. Und zwar hatte der eine Co-Founderin gesucht und hatte mich da gebeten, noch über die Fintech-Ladies zu helfen. Und er hatte sich quasi von dem Mid-Market, von dem ich vorhin sprach, hatte er sich das untere Segment ausgesucht. Und wir hatten aber sehr, sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie Finanzberatung funktionieren sollte. Und zwar waren wir da beide der Meinung, dass es eher wie Honorarberatung aussehen müsste, die ja leider in Deutschland bisher nicht gut angenommen wurde.
Das heißt aber, wenn diese App dann bei euch auch integriert ist, heißt das, dass ihr dann den Bereich darunter, nicht nur den Mid-Market, sondern den Bereich darunter auch bedient?
Perspektivisch wollen wir das schon machen, aber jetzt quasi seit wir es hier Forces gejoint haben, konzentrieren wir uns erstmal auf ein Segment, und zwar das Segment der Kunden, bei denen sich eine vermögensverwaltende GmbH lohnt. Und Teil der Dienstleistungen, die wir auf Ride anbieten wollen, zum Beispiel einen Vermögensrechner, also wo du berechnen kannst, ob sich das denn schon lohnt. Das hängt natürlich davon ab, wie viel freies Vermögen du im Monat zur Verfügung hast oder wie viel investierbares Kapital dir insgesamt zur Verfügung steht. Und dann geht es aber weiter darum, wirklich die Steuern zu optimieren und auch den Verwaltungsaufwand von der GmbH möglichst gering zu halten. In Berlin hat ja fast jeder eine GmbH oder UG, über die er seine virtuellen Optionen hält, des Startups, wo er gerade arbeitet.
Zumindest in deiner Startup-Blase.
In meiner Startup-Blase, ja genau, ist das auf alle Fälle so. Und viele haben die GmbH recht ungenutzt herumliegen. Da gehen jährlich die IHK-Beiträge ab, aber sonst passiert es da nicht viel. Aber das ist eigentlich schade und unsinnig, weil man so viel machen kann damit. Manche bezeichnen es auch als die Sparschwein GmbH. Aber gerade dieses Jahr gibt es auch einige Steueränderungen, wo das sehr, sehr vorteilhaft sein kann, wenn du nicht privat investierst, sondern über eine GmbH.
Was ist da so die Daumenregel, ab was für einem Betrag sich das lohnt?
Ja, das hattest du vorhin schon gefragt, genau. Ich würde sagen, ab 100.000 Euro investierbarem Kapital würde ich dazu raten, das in Erwägung zu ziehen.
Okay. Und mit diesem Produkt seid ihr jetzt quasi auch schon gestartet?
Genau. Und ja, das hat sich ergeben im Laufe des letzten Jahres, als wir ja die ersten Projekte im Private Placement platziert hatten, wo wir dann im Dialog waren, überlegt haben, ja, wie investierst du denn eigentlich jetzt am besten mit Ride? Machst du das privat oder über die GmbH? und haben so vielen Kunden geholfen, erstmal die GmbH aufzusetzen und richtig zu nutzen, sodass wir dann gegen Ende des Jahres entschieden haben, da ist wirklich ein großer Bedarf und das bieten wir jetzt als Standardprodukt an.
Du hattest ja schon erwähnt, was für eine Vielfalt an Informationen es da eigentlich gibt. Wie wollt ihr euch da marketingmäßig auch Gehör verschaffen, dass die Leute, die Kunden, die Potenziellen überhaupt auf euch aufmerksam werden?
Ja, zunächst wollen wir bestimmte Nischen ansprechen. Also gerade dieses Jahr ist das Thema sehr relevant für Leute, die mit hochgehebelten Produkten spekulieren, also Knockouts oder CFDs. Denn Ende des Jahres kommt eine Steueränderung, tritt in Kraft für die Verlustverrechnung von Termingeschäften. Das Handeln mit solchen Produkten, das wird damit total unattraktiv, wenn nicht gar unmöglich. Und für solche Fieldtrader kann die vermögensverwaltende GmbH eine Lösung darstellen. Das ist jetzt erstmal das erste Segment, auf das wir uns konzentrieren. Dann gibt es aber noch weitere Segmente, einfach dadurch bedingt, was unsere ersten Kunden sind und wo haben wir gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel in Heilberufen kannst du sehr, sehr viel bewirken, wenn du da vernünftig strukturierst.
Und jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Sponsor Focus Business. Das eigenständige Wirtschafts- und Karrieremagazin des Focus hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Außerdem hat Focus Business gemeinsam mit dem Analysedienst Statista ein Ranking der Wachstumschampions ins Leben gerufen. Es sucht dafür zurzeit schnell wachsende Unternehmen aus Deutschland. Im Oktober präsentiert Focus Business dann die Firmen, die in den letzten 3 Jahren das größte Umsatzwachstum hingelegt haben. Solltet ihr euch da angesprochen fühlen, könnt ihr euch unter focus.de/wachstumschampions in einem Wort bewerben und könnt dann von der medialen Aufmerksamkeit durch diesen Wettbewerb profitieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Lass uns nochmal in deiner Karriere ein bisschen zurückgehen. Du hast ja Computer Science studiert, warst dann mal bei Goldman Sachs, warst bei BillPay ein paar Jahre. Das ist ein Payment-Startup, was später von Klarna gekauft wurde. Du hast das Finleaps-Startup Pair mit aufgebaut. Was auffällt, so unglaublich lange hält es sich bei den einzelnen Unternehmen nicht. Was ist der Grund dafür, dass du relativ schnell dann dich aufmachst zu neuen Stationen?
Ja, also bei Goldman Sachs war ich ja noch mehrere Jahre, 5 Jahre. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da schnell aufgemacht habe. Grundsätzlich ist es ja im Startup-Bereich so, dass es Veränderungen gibt. Ja, zum Beispiel bei BillPay hatten wir den Exit an Wonga. Und dann verschieben sich dann natürlich die Strukturen in so einem im Startup.
Okay, aber sonst würdest du nicht irgendwie sagen, du langweilst dich schnell?
Nee, ganz und gar nicht. Das ist eher so, wenn ein großer Meilenstein erreicht war. Also das war bei BillPay, das war natürlich eine spannende Erfahrung, die Firma erst zu verkaufen und dann aber auch zu integrieren. Nur wenn dann die Arbeit getan war, also da war es dann so, dass BillPay im Prinzip aus London geleitet wurde. Und wenn man dann selbst als Geschäftsführer und Gründer willst du ja der Macher sein und selbst die Hebel bewegen. Und wenn sich dann die Situation so einstellt, dass du nicht mehr die Hebel so umschalten kannst, wie du möchtest, dann ist es eben Zeit, eine neue Aufgabe zu suchen. Hm.
Wie siehst du so deine Arbeit zum Beispiel bei Goldman im Rückblick? Was hast du da konkret gemacht?
Bei Goldman habe ich genau in dem Bereich gearbeitet, der Produkte für Kleinanleger strukturiert hat. Also die Produkte, von denen ich vorher sprach, also von den Knockouts zum Beispiel. Also alle Produkte, die du findest auf gs.de, die haben wir in dieser Gruppe emittiert. Und das war die Private Investor Products Group, wo unter anderem auch der Florian Brucker und der Erik Possowald, also die beiden Gründer von Scalable, die waren dort bei mir im Team, und ja auch der Jörg Cookies, mittlerweile Staatssekretär. Wir waren dort alle in einem Team. Und ich war dort für die Programmierung des Handelssystems und der strukturierten Produkte zuständig.
Und wie war das so? Also hat das Spaß gemacht? Was war das für eine Tätigkeit?
Hat das Spaß gemacht? Also es war auf alle Fälle eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil ich kurz vor der Finanzkrise in London angefangen hatte und dann natürlich die ganze Finanzkrise hautnah miterlebt habe. Also 2008, als es da heiß herging in Canary Wharf. Zwischendurch wurde ja auch tatsächlich demonstriert gegen uns. Goldman ist mitten in der City, also unweit von der St. Paul's Cathedral, wo sie auch gecampt hatten, bis der Papst persönlich gesagt hat, das muss jetzt mal ein Ende haben und die Zelte müssen wieder abgebaut werden. Ja, von daher, das war wirklich eine spannende Zeit.
War das diese Occupy-Bewegung, oder?
Das weiß ich nicht mal, was die auf ihren Pappschildern stehen hatten, aber es gab tatsächlich Tage, wo von ganz oben die Instruktion kam, to dress down, also auf gut Deutsch, wo man dann tatsächlich auch mal im Jogginganzug statt im Anzug zur Bank gelaufen ist, um ja nicht Zielscheibe zu werden.
In den Jobs danach warst du ja Geschäftsführerin, CEO. Wie viel hat da quasi deine Programmierfähigkeiten, wie wichtig waren die in dieser Zeit dann noch?
Also ich war seither ja immer für die Bereiche Product und IT zuständig, also ja auch hier wieder bei Ride. Ja, und da hilft das natürlich extrem, also beim Hiring, aber auch bei der Planung der Roadmap musst du natürlich ein Verständnis dafür haben, wie komplex ist eine bestimmte Aufgabe, wie lange dauert das und wie teuer wird es?
Aber programmierst du dann selber immer noch oder eher weniger?
Nein, also bei BPM per Finance natürlich nicht mehr. Hier bei Ride war es tatsächlich so, dass ich die erste Version der Smart Contracts noch selbst geschrieben habe, aber mittlerweile programmiere ich da auch nicht mehr.
Wie viele Leute seid ihr jetzt bei Ride?
Bei uns fängt jetzt demnächst der 10. Mitarbeiter an.
Als Chefin eines Anlagestartups ist natürlich auch immer interessant zu wissen, wie legst du denn selber eigentlich dein Geld an?
Ja, das ist eine schöne Frage. Und zwar habe ich mein Geld tatsächlich in Immobilien angelegt, zu einem großen Teil. Daher kam auch die Idee von Ride, weil mein Mitgründer Felix und ich tatsächlich unabhängig voneinander in Immobilien investiert hatten. Er hat ja auch für einen Private Equity Immobilienfonds gearbeitet. Und meine Immobilieninvestments sind auch der Grund dafür, dass ich mir die unternehmerische Freiheit nehmen kann. Daneben bin ich auch ein bisschen investiert in Krypto natürlich. Und ansonsten teste ich natürlich auch jede Menge Fintechs und verschiedenen Robo-Advisern, habe ich auch etwas Geld geparkt.
Warum gerade Immobilien und was hast du dir da gekauft?
Meine erste Wohnung, das war ein runtergekommenes Dachgeschoss in Kreuzberg, was ich dann selbst renoviert und restauriert habe, wo ich auch die Pläne alle selber gezeichnet habe. Ja, in Immobilien gefällt mir, dass die sind wertbeständig, gerade in Berlin. Berlin ist einfach ein Zuzugsgebiet und da wirst du, also damit kannst du quasi gar nichts falsch machen. Was natürlich auch schön ist der konstante Cashflow. Und ich finde einfach, der beste Weg, um Vermögen aufzubauen, ist konstante Cashflows ja, wer das Spiel vielleicht kennt von Robert Kiyosaki, Cashflow, ist auch ein Brettspiel, das verdeutlicht sehr schön, wie kann ich jedem raten, das spielen wir auch manchmal freitags in der Firma, auch gerade mit neuen Mitarbeitern, um verständlich zu machen, worum es eigentlich bei Ride geht. Denn letztendlich geht es darum, passives Einkommen aufzubauen. Und zwar so viel, dass es deine Ausgaben jeden Monat übersteigt.
Das heißt aber sozusagen, den ganzen Fintech-Kram braucht es eigentlich gar nicht. Man sollte lieber in die ganz traditionellen Immobilien sich eine Wohnung kaufen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Oder? Also ich würde jetzt nicht dazu raten, wirklich 100% in Immobilien zu gehen. Also vor allem hier muss man ja auch nochmal überlegen, will ich mich wirklich selbst um die Immobilie kümmern oder möchte ich, dass die für mich gemanagt wird? Und ja, aber auch hier würde ich sagen, es ist ein gut durchmischtes Portfolio, ist auf gar keinen Fall verkehrt, sodass ich schon auch immer zu Aktien raten würde. Aber auf keinen Fall alles nur auf dem Girokonto liegen lassen. Das sehen wir tatsächlich oft, denn so viel verdienen, viel haben und gut mit Finanzen sein, das sind wirklich drei verschiedene Dinge. Ja, und viele Leute, die viel verdienen, die sind auch einfach zu busy, um wirklich etwas mit ihrem Geld zu machen, fühlen sich deswegen oft auch schlecht, haben Angst, dass sie, also haben dann richtig Scheu davor, überhaupt mal damit anzufangen. Und es ist keine Seltenheit, jetzt, dass man mit Leuten spricht, die tatsächlich einen sechsstelligen Betrag liegen haben auf dem Girokonto in ihrem Heimatdorf, weil sie einfach nicht genau wissen, wohin mit dem Geld. Und da sind auch gerade wir Deutschen sind da einfach sehr, sehr schlecht drin. Also hier in Amerika, da kannst du jeden Plumber kannst du nach seinem Aktienportfolio fragen. Aber wir Deutschen, auch im europäischen Vergleich, liegen wir Deutschen ja sogar hinter den Spaniern, was die Rendite auf unser Gespartes betrifft.
Hm. Wir sind mit der Zeit jetzt fast schon um. Als letzte Frage, kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wo du jetzt gerade bist? Du bist jetzt nämlich auf einem Segelboot. Wie kommt es dazu?
Ja, ich bin gerade hier. Es ist auch ganz früh morgens. Wir haben jetzt 5:30 morgens hier auf den Bahamas. Hier bin ich nämlich gestrandet sozusagen mit meinem Segelboot. Und zwar, mein Schiff liegt hier im Winter. Ich bin eine begeisterte Seglerin. Mein Segelboot ist übrigens auch auf unserer Homepage zu sehen. Und das hatte ich im März eigentlich nach Norden bringen wollen. Das ist ja so, du musst über den Sommer musst du immer schauen, dass du aus der Hurricane Zone rauskommst. Und ja, da ist aber just Corona dazwischen gekommen. Und seitdem sind wir hier im Lockdown. Man kommt quasi nicht vor und zurück. Und da muss ich jetzt mal schauen, ob ich denn jetzt meinen Weg nach Norden mache oder tatsächlich nach Berlin zurücksegle.
Und wie ist es so, von einem Segelboot aus zu arbeiten? Ist das wirklich so irgendwie idyllisch, wie man sich das hier aus dem verregneten Berlin irgendwie vorstellt?
Also zwischendurch im Lockdown war das schon arg, weil man tatsächlich weder das Boot bewegen noch an Land durfte. Das war wirklich komisch und da hat man sich hier ganz schön eingesperrt gefühlt. Aber ansonsten funktioniert das tatsächlich relativ gut. Also auch so nach den ersten 2 Wochen Corona, wo eben viel Unsicherheit im Team war, hat sich letztendlich jeder an die Situation gewöhnt. Und ich glaube auch für viele macht das jetzt gar keinen Unterschied, ob ich jetzt in Berlin in meiner Wohnung hinterm Berghain sitze oder hier auf meinem Boot. Das merken die meisten, glaube ich, gar nicht.
Okay. Wo kriegst du das gute WLAN her?
Ja, das ist hier so der WLAN-Moskito-Trade-off. Also je näher man an Land fährt, desto besser ist die Internetverbindung, desto mehr wird man aber auch gestochen. Das muss man jeden Tag neu entscheiden, aber an sich ist das überhaupt gar kein Problem.
Okay. Und die Bahamas, sind das Ziel sozusagen auch Teil der Steueroptimierung?
Oder? Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Aber das war jetzt quasi, weil es da schön warm ist und eine schöne Segelumgebung ist, oder?
Ja, genau. Nee, wir haben Also die Strategie, die wir mit den Immobilien fahren, Opportunistik to Core, die lässt sich auch tatsächlich auf Schiffe anwenden. Und das Schiff hier, das war ein Schiff, das länger auf dem Trockenen lag. Also das haben wir in St. Marten gefunden. Und genau wie die Immobilien haben wir auch das Schiff restauriert und hergerichtet. Und seitdem teilen wir uns das Schiff. Das liegt hier in der Karibik über den Winter. Hier waren wir tatsächlich auch schon mit ein paar von unseren Investoren unterwegs, die wir eingeladen hatten. Ich würde auch sagen, die besten Investorengespräche, die führt man auf dem Schiff.
Okay, alles klar. Super, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Bis dann.